Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus, wir reden aktuell über den Martin Neukomm, der erste grüne Baudirektor im Kanton Zürich, über die UBS, wo die Spitze keine Deschargen bekommt. Wir reden über Venezuela und den Mueller-Bericht und den Bill Barr, ob es da irgendwelche Differenzen gibt. Also, der Martin Neukomm, der erste grüne Baudirektor, die NZZ hat dagegen gewettert, hat gesagt, das darf auf keinen Fall passieren. Und innerhalb von 10 Minuten haben es die Regierungsräte gesagt, jawohl, er wird neuer Baudirektor. Und ich finde das richtig, sage ich gerade mal zum Anfang, weil das ist irgendwie das Votum der Wähler. Sie haben einen Grünen genommen, der eigentlich unbekannt ist, der aber Fachmann ist auf all diesen Gebieten und haben ihm ein Amt gegeben, wo er etwas davon versteht. Was ist deine Meinung?
Also das sehe ich nicht so. Ich finde, der Wähler wählt nicht einen Departementsvorsteher, sondern er wählt einen Regierungsrat. Von dem her kann man nicht sagen, die haben einen grünen Baudirektor wollen, sondern das ist ja der Witz von unserem Kollegialsystem, dass jeder Politiker sollte in der Lage sein, jedes Thema zu bearbeiten. Ich finde, die Zürcher Zeitung hat völlig recht. Es ist eine riesige Schwäche von der bürgerlichen Mehrheit, dass sie das zulässt. Ein grüner Baudirektor zeigt auch, dass die SVP total derotiert ist, dass sie sich sogar noch freut, dass jetzt Nathalie Rickli da Gesundheit bekommt. Ein Dossier, das du nur verlieren kannst. Während Baudirektor wäre wahnsinnig wichtig aus einer bürgerlichen Sicht, dass das bürgerlich bleibt und dass nicht ein grüner Fantast da nachher zum Zug kommt.
Grüner Fantast, das sagt der Markus Somm. Offenbar, die bürgerlichen Regierungsräte sehen es anders. Und die Strafversetzungen, wie wir sie hatten, wo man den Leuten einfach nicht das hat wollen geben, wo sie draus kommen, zum Beispiel Jacqueline Fair, Bildung hat man nicht wollen geben, das letzte Mal. Offenbar, in der heutigen Zeit funktioniert das nicht. Und irgendwie Kompetenz ist doch auch noch irgendeine Kreativität. Du, wo immer Regierungen kritisierst, wenn Leute in dem Bereich sind, wo sie auch etwas verstehen, natürlich Rickli muss sich auch einschaffen bei der Gesundheit, wissen wir. Aber der Martin Neukomm, Nobody eigentlich, ist gewählt worden, weil er etwas von dem versteht. Und offenbar hat man jetzt das Gefühl, wenn der Volkswillen auf eine Art und Weise umgesetzt werden soll, dass das die bessere Form ist als eine Strafversetzung.
Ja, aber so wie du redest, müssen wir ja nur noch Fachleute wählen, nur noch Professoren.
Nein,
Doktoren.
Haben wir nicht immer. Natalie Rickli ist keine Fachfrau.
Ja, Politiker sollen Politiker sein und nicht Fachleute. Die haben ja einen grossen Stab, die haben eine grosse Verwaltung mit vielen Fachleuten. Wenn du über den Martin Neukomm willst reden, den kenne ich nicht. Ich kann den nicht beurteilen. Er hat sicher gut studiert, aber er ist grundsätzlich viel zu jung. Es ist ein Fehler. Grundsätzlich ist man gleich, ob er bürgerlich ist oder links. Es ist ein Fehler, Leute mit so einem Alter zu wählen. Das Exekutivamt, ein Politiker sollte eine gewisse Erfahrung haben. Das ist für mich viel stärkeres Zeichen von Inkompetenz, als was er alles studiert hat an der Universität, wo viel gescheite Leute hocken, aber das ist eigentlich nicht unbedingt da, was wir in der Politik brauchen.
Gut, aber Nathalie Rickli ist auch nicht so viel älter. Studenten.
Und die hat viel Erfahrung als Politikerin.
Also gut, da sind wir uns in dieser Sache nicht einig, wenn wir schauen beim nächsten Thema. UBS, Ohrfeigen für die Spitzenleute, keine Entlastung, keine Discharge an der GV, auch für den Verwaltungsrat und auch für den Herrn Motti. Es ist seit vielen Jahren nicht mehr passiert. Man hat das Gefühl, die Banken sind jetzt wieder gut, sind gut kapitalisiert, sind gut unterwegs. Und jetzt so etwas, eine Deschargenverweigerung, das ist also mehr als eine symbolische Ohrfeige. Das ist also eine richtige, empfinde ich.
Ja, das ist sicher ein Ohrfeigen und ich finde, in dem Sinn haben sie auch verdient. Also, sie haben sie nicht verdient wegen Frankreich, sie haben sie auch sonst verdient, weil die Bank läuft einfach viel weniger gut, als ihre Salär stehen. Und das, finde ich, ist einfach stossend. Es kann nicht sein, dass der Aktienkurs irgendwie, glaube ich, 22% hat er zugelegt.
Und was zugelegt? Hat verloren?
Ja, also zugelegt, weißt du, etwa seit 10 Jahren. Also, ich weiß nicht mehr genau, was nicht mehr genau.
Vor 10 Jahren ist es mal bei 80.
Hat sich, ja, aber was ich würde sagen, die Aktie hat sich ein bisschen
jetzt bei 13 oder 12.
Aber das Einkommen von Axel Weber und von Sergio Ermotti ist eklatant gestiegen. Das geht nicht. Das ist ein absolutes, das ist ein Desaster für alle Leute, die sagen, Leistungsgesellschaft ist wichtig und richtig. Alle Leute, die sagen, Marktwirtschaft ist richtig und wichtig. Kapitalismus ist gross. Das finde ich eindeutig, das kannst du nicht erklären. Bei Frankreich haben sie an sich recht. Ich finde, die UBS sollte ja nicht irgendwie im Vergleich eingehen, sondern einfach weiterziehen, an den Gericht schauen, was rauskommt. Die Vorwürfe, die da gemacht werden, die sind sehr, sehr politisch von einem Land, das seine Finanzen schon seit 50 Jahren nicht mehr im Griff hat, das einfach viel zu viel Geld ausgibt für Sachen, die nicht Sinn machen und jetzt einfach Geld dort holen. Vielleicht verlieren, es kann gut sein, aber Décharge hätte man sollen denen nicht erteilen aus anderen Gründen. Als
aber Markus, das ist doch keine Argumentation. In der CS sind die Saläre genau auf einer ähnlichen Höhe. Dort ist der Kurs auch eingebrochen. Dort sind die Décharge erteilt worden mit 80 und mehr Prozent. Und da ist eben etwas anderes, dass Frankreich eben die Gefahr von diesen 5 Milliarden in Amerika steht auch noch ein Gerichtsfall aus wegen Ramsch-Hypotheken, wo man da mal gekitscht hat, den Leuten und so weiter und so fort. Und die grossen Aktionäre, also vor allem die grossen Fonds, sagen, okay, wenn das passiert, dann wollen wir einen Rückgriff nehmen, weil es gibt ja in der Schweiz laut neuem Aktienrecht oder einfach dem bestehenden Aktienrecht eine Verwaltungsratshaftung. Wenn die das nicht sorgfältig gemacht haben, kann man auf sie zugreifen. Und die Möglichkeit haben sie sich bei der UBS behalten und bei der CS haben sie es nicht gemacht. Also deine Argumentation stimmt nicht.
Nein, look, das sehe ich alles auch und das ist aus Sicht von der Aktionär vielleicht vorsichtig und vielleicht richtig, aber es ist auch viel zu nervös. Jetzt meine, der Prozess, der läuft jetzt noch, man weiss noch nicht, wie es rauskommt. Das ist nicht der Punkt. Weißt, ein Décharge, das tönt jetzt, und so wie jetzt in den Medien auch besprochen, als ein Vertrauensentzug von der Führung. Das wäre an sich nötig, wenn du die Performance anschaust von der Bank, ist einfach zu wenig gut und wenn du gleichzeitig nachher solche Löhne hast, das geht nicht, das finde ich stossend. Der andere, der Rechtsfall, Frankreich, finde ich, das stimmt alles, was du sagst, das ist völlig richtig, aber wenn man es in einem grösseren Kontext sieht, finde ich, die UBS hat dort wahrscheinlich nicht viel falsch gemacht. Ich glaube auch nicht, dass sie Gesetze gebrochen haben, Schweizer Recht.
Es geht um Französisches Recht.
Ja, ich bin todsicher, dass französisches Recht nicht gebrochen worden ist. Das Bankgeheimnis hat es 50 Jahre lang gegeben. Gut. Und die Klagen, auch die in Amerika, die sind politisch. Und leider haben unsere Bankmanager gerade einfach immer nachgegeben, wie es natürlich gewusst hat, unser Salär ist uns wichtiger, als die Bank nachher gut dasteht. Man hätte nie so nachgeben, man hätte die Prozesse laufen lassen, wahrscheinlich hätte man auch in Amerika gar nicht verloren.
Also wir haben eine schlechte Leitung heute, ich weiss nicht, was genau ist. Irgendwie die Stimmung zwischen Europa und Amerika ist ein bisschen trübt, aber vielleicht nicht nur jetzt, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Also Venezuela, Machtkampf zwischen Maduro und Guaido. Letzte Woche eine Eskalation, denn der Coup hat dann nicht funktioniert. Aber die USA droht und man muss sagen, der John Bolton ist der Sicherheitsberater von Donald Trump. Er ist ein absoluter Hardliner. Er sagt, Monroe-Doktrin ist immer noch in Kraft in der eigenen Hemisphäre, wenn wir keine fremde Macht dulden, wie Russland, China und auch Kuba, will man irgendwie mal wegputzen. Der Trump spielt das alles ab und sagt, ist alles nicht so schlimm und so. Sagt zwar, all options are on the table, also auch mögliche militärische Intervention. Und von der träumte der Bolton nicht nur in Venezuela, sondern auch in Iran. Und die Frage ist eben, wie sich das weiterentwickeln soll. Weil eine Intervention, eine militärische Intervention in Venezuela, das wäre unter allen Aspekten ein Desaster, meiner Meinung nach.
Ja gut, aber was jetzt ist, ist auch nicht besser. Jetzt hast du Russen und Kubaner und Iraner in Venezuela, die eine absolut desaströse Diktatur stützen. Die Diktatur ist für die Menschen in Venezuela eine totale Tortur. Die Leute sind am Verhungern in einem von diesen Ländern der Welt, wo eigentlich könnte eines der reichsten Länder überhaupt sein von der Welt. Ich meine, das Ergebnis von Sozialismus kann man nie nicht besser beobachten als in Venezuela und alle die Linken, die das Gefühl haben, wir müssen noch mehr nach links gehen und der Kapitalismus muss noch fundamentaler in Frage stellen, sollen doch auf Venezuela Ferien machen und ein bisschen schauen, wie schön das ist, wenn die Leute verhungern, weil eben Politiker ein falsches System. Und ich kann nicht sagen, und Russland, da sind wir uns ja wahrscheinlich mal einig. Das sind zwei ganz wüste Länder, wo der Rechtsstaat nicht gilt. Das sind zum Teil Diktaturen. Putin ist so halb-halb gewählt. Kuba ist ein Diktatur seit langer, langer Zeit. Wer anderer Meinung ist, wird dort gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Dass das ein Zustand ist, der nicht auf die Dauer so bleiben kann, das ist klar. Und jetzt wird dich freuen. Ich finde, was der Trump macht, völlig daneben. Ich meine auch, dass er Putin geht und sagt, es sei nicht so schlimm und so. Und ich meine, die Rolle von Russland in Venezuela ist eine Zumutung. Ich meine, stell dir vor, die Amerikaner würden sich so verhalten in der Ukraine. Man hätte einen Krieg mit den Russen.
Wenn das passiert. Umgekehrt. Wenn aber Amerika würde intervenieren, militärisch, dann würden die Russen sagen, jetzt können wir es auch in der Ukraine machen. Dann kann der Iran im Nahen Osten, dann würden alle die militärischen Abenteuer, wo man sagt, das ist meine Hemisphäre, das ist mein Gebiet, würden dann sanktionieren. Nein, dann wären wir ganz auf schlüpfrigen Gebiet. Natürlich bin ich deiner Meinung, dass die Situation in Venezuela katastrophal ist. Inflation von 120.000%. 3 Millionen sind schon geflüchtet. Das Jahr werden nochmal 2 Millionen flüchten. Das ist im Land mit der grössten Erdölreserve der Welt. Aber was machen die? Früher haben sie 3 Millionen Barrel am Tag gefördert. Jetzt nur noch 700.000. Also nicht einmal ein Viertel, weil die Sozialisten im Gegensatz zu den Feudalisten in Saudi-Arabien können nicht einmal das Öl rausholen aus dem Boden. Das ist etwas vom Einfacheren. Misswirtschaft etc. Aber natürlich kommen die Leute, die sagen, das sind Sanktionen von den Amerikanern, die das gemacht haben. Stimmt auch nicht. Die hat es erst in 2017 gegeben, richtig. Und der Niedergang von diesem Land, der dauert eben schon etwa 15 Jahre an. Aber eben, die Frage ist, wie soll das gehen? Weil der Maduro ist gestützt von den Kubanern, er ist gestützt von den Russen, hat 2000 Militärs zu General gemacht. 2000 General, es gibt wahrscheinlich kein Land von der Welt, wo mehr General hat. Warum? Damit er ihnen mehr Geld, mehr Macht, mehr Möglichkeiten zur Korruption kann geben. Und jetzt frage ich dich auch noch etwas, wir sind da ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber warum ist denn der Guaido noch nicht verhaftet worden?
Ja, das weiss ich doch nicht. Keine Ahnung. Ja, offensichtlich, so gut kenne ich mich nicht aus in Venezuela, wer da alles mit wem. Offensichtlich brauchen die Leute, die jetzt im Apparat etwas zu sagen haben, die brauchen die Figur wahrscheinlich auch noch, weil der Maduro, ich glaube, der ist angezählt. Und die, die jetzt aber eben noch nachstehen, oder die, die eben von dem System, das du beschrieben hast, profitieren. Und man darf es einfach immer wieder sagen, es ist Sozialismus, Roger, es ist Sozialismus, es ist Sozialismus, es ist das, was der Kevin Kühnert jetzt von der SPD in Deutschland auch wird einführen. Es ist das, was die AOC in Amerika einführen will. Es ist ein System, das nicht funktioniert. Und grundsätzlich finde ich, dass die Amerikaner auf jeden Fall Druck machen sollten. Militärische Intervention würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Aber du kannst die Russen so leicht unter Druck setzen. Ich meine, die Russen leben nur vom Öl. Wenn die Amerikaner mehr Fracking machen, wenn sie noch mehr Öl fördern und so weiter, jeder Ölzerfall, Preiszerfall, macht die Russen kaputt. Und das ist auch, das finde ich, müssen wir machen. Es gibt so viele Möglichkeiten,
um die Russen unter Druck zu setzen. Aber sie machen ja das Gegenteil. Die Amerikaner machen genau das Gegenteil, weil sie verbieten den Ölexport in Iran, aus dem Iran. Haben das verboten, man darf das nicht mehr machen. Ja, das hat den Ölpreis wieder aufgetrieben. Das ist Gegenteil,
ja, sie können ja mehr fördern, ja, aber die Amerikaner können viel mehr Öl fördern. Alle die dummen Richter, die jetzt schauen, dass irgendwie die Pipelines nicht gebaut werden in Amerika. Das ist die falsche Politik. Die beste Politik, die man in Amerika machen kann, ist Öl fördern, Kanada auch, Fracking zulassen in England, Fracking zulassen in Westeuropa, könnte man auch Fracking zulassen. Das wird die Russen innerhalb von kürzester Zeit zu keinem Faktor mehr machen in Politik. Das könnte man ganz schnell machen, weil die leben nur vom Öl.
Also gut, also der Ölpreis ist ja schon zusammengefallen, wie ich gesagt habe, dann ist er jetzt wieder aufgegangen. Übrigens zum Thema Sozialismus, Erfolg vom Sozialismus und Misserfolg vom Kapitalismus. Heute Abend in der Sendung Schawinski habe ich jemanden, der da nicht dieser Meinung ist, nämlich den Jean Ziegler, Marxist, Anhänger von Maduro. Er hat jetzt gerade ein Büchlein über den gescheiterten Kapitalismus gemacht.
Ist er für den Maduro?
Ist für den Maduro, ist auch für den Pol Pot gewesen, ist auch für den Krimi. Und so, ich werde das Ganze durchdeklinieren und sagen, wo gibt es denn irgendwo noch ein Erfolg vom Sozialismus? Und darum klammert er sich so Venezuela, weil eigentlich alles ist schiefgegangen. Aber das ist eine Vorschau für Dabi. Aber jetzt reden wir noch über etwas anderes, unser Lieblingsthema, der Mueller-Bericht und Trump.
Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch.
Markus, vor ein paar Wochen haben wir eine Sendung, die zum Eklat geführt hat. Magst du dich noch erinnern?
Nein, den habe ich schon wieder vergessen.
Gut.
Der Mantel des Schweigens. Gut. Ist schon.
Gut, darf ich dich irgendwie ein bisschen aufdatieren? Ich mache einen Ausschnitt aus dieser Sendung, wo eigentlich unser Konflikt sich entzündet hat. Nämlich, am Anfang ist ja nur ein Bericht rausgekommen oder ein Brief vom Barr, 4 Seiten, wo eine Zusammenfassung soll gewesen sein. Und das ist dann während Wochen ist das so geblieben. Und dann hat sich, also dort ist der Mueller-Bericht noch nicht draussen gewesen. Und dort hat sich folgende Diskussion zwischen uns ergeben.
Der Justizminister hat den Bericht so zusammengefasst und ich kann sagen,
und hat Schlussfolgerungen
falsch zusammengefasst worden wäre, du nicht schnell hören, das ist nämlich das wichtigste Argument. Wenn der Bericht falsch zusammengefasst worden wäre vom Justizminister, hätte der Maller schon lange nach einer Woche jetzt interveniert. Nämlich, wo BuzzFeed Unsinn verbreitet hat über den Bericht, hat der Maller sofort interveniert.
Gut, also.
Ich verstehe es, dass du die Hoffnung noch hast. Ja. Du hast noch grosse Hoffnungen, dass noch etwas rauskommt, aber es kommt nichts.
Also, das aus dieser Sendung, ja, die Hoffnung habe ich gehabt. Und letzte Woche ist dann ein Brief rausgekommen. Heisst, The Letter, also der Brief, den eben der Barr veröffentlicht hat, did not fully capture the context, nature and substance of this office's work and conclusions. Es war also einseitig gewesen, und der Maller hat gesagt, das hat dann zu Verwirrung in der Öffentlichkeit geführt. Dann ist aber der Barr gefragt worden, kurz darauf abend im Kongress, bei einer Anhörung, hat sich der Maller geäussert und hat gesagt, nein. Und das war eine klare Lüge gewesen, und sogar Nancy Pelosi, sie ist Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, hat gesagt, er hat gelogen und er muss zurücktreten. Und das ist jetzt eben die Verwirrung, die dort geherrscht hat, hat vor allem auch bei dir geherrscht. Weil es ist nämlich anders gewesen, was der Maller gemacht hat, als du in dieser ominösen Sendung gesagt hast.
Nein, finde ich nicht. Ich habe es genau richtig gesagt. Er hätte sofort interveniert, wenn es nicht gestimmt
hätte. Er hat ja. Jetzt, er hat den Brief geschrieben.
Er hat zwei Wochen gewartet.
Innerhalb von drei Tagen.
Er ist total unter Druck gekommen von seinen eigenen Agenten und von seinen eigenen Staatsanwälten ist er unter Druck gekommen. Schau, Demokraten machen jetzt ein riesen Theater, was
aber absurd du gehst nicht
ist,
wie
jeder Mensch, jeder Mensch kann ja jetzt selber den Bericht lesen und kann beurteilen, ob der Barr falsch zusammengefasst hat oder nicht. Er hat völlig richtig zusammengefasst, das ist überhaupt keine Frage.
Du kannst
einen Bericht 450 Seiten, kannst du in vier Seiten nicht so zusammenfassen, dass alles berücksichtigt wird, was in dem Bericht steht. Das ist ein lächerlicher Vorwurf. Und schau, Demokraten bringen das Thema nur, und die Leute, die beim Maler geschafft haben und jetzt frustriert sind, sie bringen das Thema nur, weil sie wollen ablenken. Sie wollen ablenken von einem riesen Problem, das sie haben. Der Barr muss weg. Warum muss der Barr weg? Weil der Barr gesagt hat, ich untersuche jetzt einmal, wie überhaupt die Untersuchung zustande gekommen ist. Und ich bin ziemlich sicher, es kommt eben relativ viel Unangenehmes raus für die Obama-Administration, für die Demokraten, für die ganze Blödsinn, wo die behauptet haben, seit zwei Jahren kommt sehr viel Unangenehmes raus. Und dass der Barr die Untersuchung machen will, das ist der Grund, warum sie jetzt der Barr so untersucht.
Also, Markus, kannst du zuhören? Er hat gesagt, der Kontext, the nature and the substance ist falsch gewesen. Er hat es also total falsch dargestellt.
Du kannst ja den Bericht lesen.
Eben, und der Bericht, und jetzt kann man, jetzt, was ist der nächste Schritt? Da hat es geheißen, der Maller soll auch aussagen vor dem Ausschuss. Und dann hat der Barr gesagt, klar, der kann nur aussagen, dass man ihn noch fragen kann dazu. Dann hat der Trump gesagt, ja, das ist okay am Freitag. Und am Sonntag hat er plötzlich gesagt, der Maller darf nicht aussagen. Sag mal, was ist denn da los, Markus? Du mit deinen engen Verbindungen zum Weißen Haus.
zum Maller. Ich kenne eigentlich auch bessere Verbindungen zum Maller.
Also gut, dann sagen wir doch, was ist da
passiert ist, weiss ich auch nicht. So gut informiert bin ich nicht. Aber ob jetzt der Maller noch einmal aussagen soll oder nicht.
Noch einmal? Hat noch nie?
Das tut nur dazu führen, dass die Eisenablenkung weitergeführt wird, die Demokraten brauchen, weil die Demokraten haben Angst. Die haben wahnsinnig
Angst. Das hast du jetzt schon mal gesagt.
Die drehen die Türen. Schau mal, sie haben zwei Jahre lang investiert in eine Verschwörungstheorie, die nichts dran war.
Hallo.
Es ist peinlich, es ist nichts rausgekommen. Ja. Zwei Jahre investiert für nichts. Jetzt haben sie gar nichts und müssen noch befürchten, dass alles rauskommt, was sie gemacht haben vor zwei Jahren, vor allem Leute gemacht haben in den Geheimdiensten, wo einfach sie nicht gut ausgesehen lässt. Sie haben offensichtlich, schau, es ist spioniert worden gegen eine Campaign. Das hat es noch nie gegeben in der amerikanischen Geschichte. Das ist ein Skandal. Erster Güte, das wollen sie zulegen.
Gut, das ist die Ablenkungsmanöver. Ich wollte jetzt nicht das nochmal ganz aufmischen und so. Es hat 10 konkrete Fälle von Justizbehinderung in diesem Bericht rein, wo ganz klar ist, und auf das wollen die gar nicht eingehen. Aber ich sage etwas anderes noch. Wenn man die Anhörung von Barr letzte Woche gesehen hat, dann ist das also schockierend gewesen. Weil auf der einen Seite sind Demokraten gewesen, die den Barr richtig interviewt haben, und die Republikaner, die gesagt haben, hört endlich auf mit dem Schmarrn und so. so. Das heisst, das Land ist irgendwie in einer grossen Krise zerfallen. Man kann sich nicht mehr einigen. Der Trump, der da behindert, eben, dass Leute können aussagen vor dem Justizausschuss und den anderen Ausschüssen. Und das ist immerhin, eben, in Amerika gibt es ja nicht einfach, dass der Präsident oben ist und die sind unten. Die sind auf gleicher Höhe. Er will das alles verhindern. Ich glaube, ich sage es jetzt nochmal ganz klar, das Land ist mittlerweile am Arsch.
Ja, hat 3,2% Wirtschaftswachstum gehabt. Im ersten Quartal 2019 bringt kein einziges europäisches
politisch
Land.
Politisch am Arsch.
Wenn das eine Krise ist, nie so vulgär ausdrücken wie du, wenn es um mein Lieben Amerika geht. Nein, die Amerikaner geht es an sich wirtschaftlich so gut wie nie. Die Außenpolitik ist auch sehr gut.
Ja.
Demokraten haben ein Riesenproblem. Das ist eine Partei, die sich selber in die Luft sprengt, die sogar wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren zustande bringt, dass sie die Wahlen nicht gewöhnen, gegen jemanden, der wirklich nicht beliebt ist bei sehr vielen Leuten. Trump ist aus persönlichen Gründen nicht sehr beliebt, aber grundsätzlich, wenn du schaust, wie es dem Land geht, dem Land ist schon lange nicht mehr so gut gegangen. Arbeitslosenquote ist so tief wie seit 1969 nicht mehr. Hey, das sind Probleme, wo die Franzosen und die Deutschen und auch die Engländer sich würden die Finger schleckern. Also von dem her, was Demokraten veranstalten, ist ein ganz peinliches Schmierentheater. Und ich freue mich so, wenn endlich mal rauskommt, was wirklich gelaufen ist vor zwei Jahren.
Also.
Der ganze Seich mit Russland, der ist in der Luft aufgesprengt worden.
Also, dass Russland die Wahlen beeinflusst hat und es weitermacht, das ist festgehalten in diesem Bericht. Und zwar in allen Details. Das kannst du jetzt einfach nicht nur wegdiskutieren. Wenn dann der Trump sagt, ich telefoniere mit dem Putin und der macht ein Sprüchchen und hat am Telefon gelächelt. Also, ich weiss nicht, wie man am Telefon lächeln kann. Anyhow. Und dass er sich von Putin...
ja, mal schau, ich tue auch lächeln. Wir tun jetzt auch lächeln.
Nein, du tust ja, das ist gut. Du tust lachen. Das ist ein Unterschied. Gut. Also, dass das irgendwie auch Fehlinformation ist, was du gibst, weil Amerika hat jetzt 103 Monate, das ist fast 10 Jahre, wo jeden Monat die Zahl der Arbeitskräfte gestiegen ist. Das hat angefangen ganz früh in der Zeit von Obama und hat sich jetzt einfach fortgesetzt.
Du kannst schauen, die Wachstumszahlen unter Obama sind nie über 1,8% oder so.
Ja,
Obama hat kein Wachstum angebracht, keine Zahlen nicht mehr. Aber du kannst genau schauen in der Grafik. Ab dem Zeitpunkt, wo der Trump kommt, wo dereguliert, wo Steuern senkt, wo eine liberale Politik macht, ab dem brummt die Wirtschaft, ist optimistisch. Den Leuten ist es wirtschaftlich noch nie, man merkt es selber,
wenn
im Land ist. Wirtschaftlich ist es noch nie so gut gegangen. Die normalen Leute in Amerika, die normalen Leute, die Arbeitslosenquote ist sogar von den Schwarzen noch nie so tief gewesen, wie es in den 60er Jahren. Stell dir das mal vor, das ist wahnsinnig.
Ich sag's, Markus,
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, England, schau die Länder an, denen geht's allen viel, viel, viel schlechter.
Gut, also nochmal, ganz klar, der Obama hat das Land aus der Rezession rausgeführt, da hat man am Anfang nicht die ganz grossen Prozentwachstum, das hat jetzt erst müssen Schwung bekommen und wer vor allem profitiert hat in Amerika, sind die 1% von der Reichsten oder 0,1% von der Reichsten und die Löhne von diesen Leuten, die auch Trump gewählt haben, die sind praktisch gleich geblieben. Aber das können wir dann sehen bei den nächsten Wahlen. Darum hat er jetzt auch so Angst, dass in Pennsylvania, wo jetzt der Joe Biden auftritt, oder in Wisconsin oder in Iowa oder Ohio und so weiter, dass dort die Leute realisieren, dass was er versprochen hat, denen nicht geliefert hat.
Ja, schau mal, Arbeitslosenquote ist etwas vom Wichtigsten für die einfachen Leute, vor allem für die Schwarzen, vor allem für die Hispanics. Die ist noch nie so tief gewesen wie jetzt.
Aber wiederholst du dich immer wieder, jetzt haben wir es gehört.
Das Wachstum über 3%, das bringt kein westeuropäisches Land zur Zeit an. Das ist für die einfachen Leute wichtig. Die 1%, die du gesagt hast, die so schaurig reich geworden sind, die sind unter Obama sehr reich geworden, die sind unter Bush sehr reich geworden. Das ist das Thema, das sind 15. Die Unternehmenssteuern müssen runter, das ist etwas vom Wichtigste, was du machen kannst. Das müssen dann wir machen.
Okay, also, soweit unser heutiges Thema. Also, ich sage jetzt nicht, das ist unsere letzte. Wir machen weiter. Und wir werden uns da nicht einigen. Wir sind fast schon wie Republikaner und Demokraten in Amerika. Unversöhnlich bei diesem Thema. Trotzdem, ich mag dich immer noch gut, Markus. Und wünsche dir einen guten
Tag. Sagst du Jean Ziegler noch einen Gruß?
Ein lieber Gruß.
Wir sind auf Venezuela als Professor. Mal schauen, wie es dort läuft.
Genau. Also, die Sendung also heute Abend am 5:45. Ich freue mich auch schon drauf. Und jetzt viel Vergnügen und Spass im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.